Servus Leidl und grüß euch beim Lagerfeuer wieder am Oe. Servus Toni.
Ja, grüß dich Manni.
Wir machen heute die 36 Fragen zum Verleben fertig, die wir begonnen haben vor geraumer Zeit. Und wir sind damals bei Frage 20 stehen geblieben und machen jetzt die restlichen 16. Es handelt sich um eine Ansammlung von Fragen von einem Psychologen zusammengestellt, einem amerikanischen. Und wenn man sich nicht kennt, was jetzt bei uns nicht der Fall ist, sollte man sich binnen dieser 36 Fragen verlieben können.
Mhm.
So ist die Idee davon. Wir probieren das aus.
Mhm.
Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Liebe ist auf jeden Fall sehr wichtig.
Mhm.
Liebe ist mir wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge auf der Welt. Weil es kommt da immer wieder vor, ich rede so oft von Liebe. In Bezug auf Freunde, Eltern, Familie. Zum Menschen allgemein, ich liebe alle Menschen, außer sie gehen mir am Arsch. Aber das weiß ich vorher oft, nicht? Boah, ich habe gerade das Gefühl, ich mache das Arschloch ganz weit auf und da kommt nur das Scheiß raus.
Wo ist der Unterschied zu normalerweise? Ich verstehe die Frage nicht.
Mhm. Ja, schon sehr wichtig, okay? Bei dir auch?
Oh ja, okay, absolut, cool. Absolut.
Frage 22.
Sagt euch abwechselnd, welche positiven Charakterzüge euer Gegenüber hat. Jeder soll dabei 5 nennen. Charakterzüge, welche finde ich großartig? Was ist ein Charakterzug? Hat das was mit Eisenbahn zu tun?
Ja. wenn die Eisenbahn einen Schnauzer hat, dann hat sie Charakter.
Ja.
Das ist ein Blödsinn. Jetzt schneide ich.
Charakterzug. Ich finde großartig einen deiner Charakterzüge von den vielen, die du hast. Dein Humor.
Okay. Ich sag deine Hilfsbereitschaft.
Ich würde trotzdem nennen dein vielfältiges Talent.
Sollte man da Danke sagen? Ich sag jetzt dazu Danke. Du bist ein toller Familienmensch.
Vielen Dank dafür.
Guter Vater, guter Mann, guter Familienmensch. Ja? Hab's ja gesagt.
Ja.
Was fragst du mich so blöd?
Ja, das muss ich auch zurückgeben, dann. Deine neuen Charakterzüge, was es auch heißt, selber Familie zu haben, das machst du großartig.
Oh, genau. Du bist, glaube ich, nein, nicht glaube ich, du bist ein super Typ.
Oh, vielen Dank. ein Charakterzug, da musste ich nicht mal lange drüber nachdenken. Du lässt dich nie unterkriegen, quasi.
Oh.
Du stehst immer wieder auf. Wir kennen uns jetzt schon sehr lang und viele Ups und Downs haben wir miteinander mitgemacht und auch Ding. Und das ist ein interessanter Zug, dass man, also ein Charakterzug, wenn man sich einfach nett unterkriegen lässt, in gewisser Art und Weise. Ja. Und das finde ich großartig, also das, diese Power.
Mir sind auch noch ein paar Sachen eingefallen. Danke. Du bist ein super Lehrer.
Oh, vielen Dank.
Habe ich mitgekriegt. Nämlich auch, weil du sehr gönnerhaft mit deinem Wissen umgehst.
Mhm.
Dass du nicht, was wir auch schon öfter besprochen haben, nicht hucken bleibst auf dem, was du kannst und was du weißt, sondern es gern teilst mit anderen.
Ja.
Und eben nicht dieses Mindset hast von wegen, wenn ich der Einzige bin, der es kann, dann
ja, genau.
kann man kein anderer die Arbeit strittig machen oder das Wissen strittig machen, sondern du teilst es gern. Das finde ich super.
Waren das 5?
Müssen es 5 sein? War das das Ziel?
Oder? Ja, Ziel waren 5, ja.
Achso, ich habe gar nicht aufgepasst. Aber ich wollte noch irgendwas sagen. Fällt mir nicht ein.
Okay.
Aber wir sind eh schon Freund.
Ja.
Ich mag die.
Dito.
23.
Mhm.
Hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten anderen? Ich finde, ich habe eine super Kindheit gehabt. Ich kann mich echt nicht beklagen. Glücklicher als die der meisten anderen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wahrscheinlich schon. Doch, seien wir es ehrlich, ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich habe es besser gehabt als die meisten anderen.
Ich denke, also wenn ich nur für mich spreche, also ich glaube auch, dass ich es sensationell gehabt habe in der Hinsicht. Also wenn ich heute noch quasi die verschiedensten Leute sehe und treffe, die über ihre schlechte Kindheit berichten, so auf der Art, was sie alles mit jetzt ins Erwachsenenleben genommen haben, ich habe sehr gute, großartige Kindheit gehabt. Behütet bis zum geht nicht mehr. Vielleicht ein bisschen zu behütet, aber für eine Kindheit ist das sensationell.
Ja. Ja, ich kann mich auch echt nicht beschweren. Also meine Eltern waren immer zusammen. Ich habe nie eine Scheidung erfahren müssen. Ich habe immer beide gehabt. Das ist natürlich super. Für mich war es zumindest super. Ob es für sie super war, weiß ich nicht. Aber sie sind immer noch zusammen. Also wird es wohl irgendwie passen. Mhm. Und ja, doch, ja, eben, ja. Mhm. Sagen wir ja. 24.
Wie ist die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter? Sensationell. Ich liebe meine Mutter. Jeder, der meine Mutter kennt oder gesehen hat, merkt, sie hat eine große Zuneigung zu Menschen und zu Kindern hauptsächlich auch und so. Weil sie selber Kindergarten-Tante war. Bis sie den Kindergarten selber zu Hause hatte. Und großartig, also zu meiner Mutter.
Ja.
Sagst du?
Ich habe ein super Verhältnis zu meiner Mutter. Ich habe mich immer gut mit ihr verstanden, soweit es geht, als Kind. Da hat man auch so seine Reibereien, aber das gehört auch dazu. Und nach wie vor, sie ist auch mein größter Fan. Die hat mir nie das Gefühl gegeben, ich kann irgendwas nicht. Hat mir nie das Gefühl gegeben, ich kann irgendwas nicht schaffen, ich bin zu blöd für irgendwas. Oder auch wenn ich es selber gedacht habe, ich bin zu blöd, ich bin zu dick, ich bin zu schier, was auch immer. Das habe ich nie von ihr gekriegt. Also eh nie von niemandem in meiner Familie, aber die hat ist immer zu mir gestanden, nach wie vor. Das ist super. Mama, ich liebe dich. Jeder von euch macht drei wahre Wir-Aussagen. Zum Beispiel, wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns. Okay. Wir sind beide Väter.
Richtig.
Wir sind beide Spieler. Computerspieler. Videospielspieler. Ja. Boah. Ich fühle mich gerade so dumm.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Ich bin nämlich nicht.
Wir sind beide, ich sage jetzt verallgemeinert, Musikfans.
Oh, ja.
Ja, also nicht spezifisch bezogen. Wir sind beide Kinder. Geistig. Wir sind beide, ich würde sagen, bodenständig.
Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Wir sind beide wissbegierig.
Oh ja.
Wir sind beide offen. Vielleicht.
Ja.
Das sind schon mehr als drei pro Woche, aber das macht ja nichts. Wir sind beide Biertrinker.
Richtig, das Wichtigste haben wir fast vergessen.
Wir sind beide, haben wir schon öfter festgestellt, Handwerker.
Ja.
In unterschiedlichen Berufen.
In unterschiedlichen Berufen. Heute hast du eine Diskussion darüber gehabt, über Kunst und Handwerk.
Ja.
Und weil in einem Podcast ist das vorgekommen, eben, dass ich als Künstler meines Handwerks bezeichnet worden bin. Und ich konnte da nicht so ganz agreeen, also zustimmen. Und dann wurde von einer großartigen Künstlerin gesagt, jeder, der was schafft, sei es handwerklich, also einen Erschaffungsprozess irgendwo hat, ist ein Künstler.
Ich möchte jetzt kurz was recherchieren, wenn wir gerade dabei sind. Wenn ich jetzt irgendwas kaputt mache. Schon passiert. Man sagt ja immer, Kunst kommt von Können. Ne? Mhm. Und ich habe mal schon länger vorgenommen, ich habe es immer vergessen, zu googeln, ob das stimmt. Wikipedia. Das Wort Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Also eigentlich alles. Mhm. Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung, Intuition. Etymologie. Kunst ist ein deutsches Wort. Bereits im Althochdeutschen lautete es Kunst. Plural Kunsti. Also die Mehrzahl ist nicht Künste, sondern Kunsti. Im Althochdeutschen. Mhm. Ursprünglich ist Kunst ein Substantiv Abstraktum. Kennst du das?
Na sicher. Lass mich kurz googeln, was Abstraktum heißt.
Ich habe nichts davon verstanden. Also zum Verbum können mit der Bedeutung das, was man beherrscht. Kenntnis, Wissen, Meisterschaft. Achso, Substantiv Abstraktum zum Verbum können. Achso, Kunst kommt von können. Also ist es wahr. Das stimmt einfach.
Na, absolut. Jetzt
haben wir es herausgefunden.
Ja.
Na, ich bin ja ein Trottel.
Ist aber auch Kunst, ja, gell. Oder okay. Ist es bei dir keine Kunst?
Hast du jetzt gelesen, die drei? Wir?
Nein, ich habe das auch gelesen. Ja.
Das heißt, du bist dann 26.
Vervollständige den folgenden Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich ... teilen könnte. Ja, das habe ich halt alles schon.
Ja, ich denke auch gerade. Ich habe alles, was mir einfällt, habe ich.
Ja.
Scheiße, wir sind viel zu glücklich für diese Fragen.
Ja, das glaube ich auch.
Fuck. So. Wenn du mit deinem Gegenüber eng befreundet sein wolltest, was wäre dann für ihn oder sie wichtig zu wissen? Es wäre für ihn oder sie wichtig zu wissen, dass ich ganz oft, ganz oft ist vielleicht übertrieben, aber immer wieder mal, ohne Vorwarnung, ohne dass ich selber weiß, 5 Minuten vorher, meinen Frieden brauche.
Mhm.
Und das heißt nicht, dass ich base bin auf denjenigen oder dass ich nicht mag, sondern manchmal habe ich einfach keinen Bock.
Mhm.
Und dann schleiche ich mich.
Ja.
Dann laufe ich davon, dann sage ich, tschüss, pfiat euch, ich fahre heim. Warum? Gefällt es dir nicht? Nein, ich mag einfach nicht.
Mhm.
Nehmt es mir nicht übel, bitte.
Ja.
Aber ich schleiche mich jetzt.
Ja.
Ich habe keinen Bock.
Ja. Also bei mir wäre das, was sollte der Gegenüber, sie, er, potenzieller Partner wissen? Mein Kryptonit ist Stress. Das macht meinen Kopf und meinen Körper kaputt. Ich bin einfach nicht stressresistent. In keinster Weise. Aha. Also sogar sehr niedrig. Weil manche fluoreszieren in ihrem... Oder fluoreszieren, das ist eigentlich leuchten, gell?
Florieren,
danke.
Sagen, ja.
In ihrem Stress oder so. Also ich kann nur unter Druck arbeiten zum Beispiel. Oder mhm. So. Aber bei mir macht das alles kaputt. Also ich bin nicht mehr funktionstüchtig und sukzessive zeigt mir das mein Körper dann sehr, sehr schnell. Und das ist jetzt vollkommen egal, ob das der Partner ist oder Freunde oder Bekannte sind oder was weiß ich was. Es ist interessant zu wissen,
mhm.
Ja, dass man mich vielleicht nicht stimmt. Unbedingt unter Druck setzen sollte.
Stress wird man da keinen machen. Ja.
Ja. Sage deinem Partner, was du an ihm magst. Sehr ehrlich und sage auch die Dinge, die du einer Person, die du zum ersten Mal triffst, vielleicht sonst nicht sagen würdest. Ich mag deinen Humor. Ich würde verallgemeinern deine Energie, die du ausstrahlst. Das gibt Power. Ich habe jetzt 2 Sachen gesagt.
Macht ja nichts. Da
gibt so viel, Mann. Da gibt so viel.
Ich mag, dass du so mutig bist im Sinne von, dass du so offen mit deinen Fehlern, so wie du auf deinem Wissen nicht sitzen bleibst,
mhm.
Bleibst du auch auf deinen Fehlern nicht sitzen.
Das ist dieselbe Schiene, ja.
Ist eigentlich das Gleiche.
Ja.
Ich finde es wahnsinnig mutig, weil Fehler zugeben ist noch einmal, glaube ich, schwieriger als Wissen hergeben.
Da muss man lang lernen.
Und das finde ich aber so wertvoll und das hat, das gibt mir auch immer viel Kraft, wenn wir reden über Dinge, die uns halt im Leben passieren, Dinge, die uns gerade beeinflussen, oft negativ, irgendwie eine Stresssituation oder was auch immer, dass du das teilst mit anderen und man mitlernen darf. Also es dürften, weil aus Fehlern lernt man ja so super und das dürfen auch andere aus deinen Fehlern mitlernen, das finde ich total schön. Ja.
Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja.
So wie du im Podcast ja schon öfter, wenn wir reden über unsere Beziehungen und so, und du auch erzählt hast, dass ihr beide eine Paartherapie genossen habt. Und ich finde es total stark, wie offen du damit umgehst. Dass du das, weil das ist schon ein bisschen ein Tabuthema. Nicht?
Natürlich ist es ein Tabuthema, absolut.
Würden das erstens einmal nicht machen und zweitens, wenn sie es machen, versuchen zu verschleiern und verstecken, weil das ist ja ein Eingeständnis, dass irgendwas nicht passt.
Na, exakt, ja.
Und das ist... Das finde ich total inspirierend. Immer wieder taugt mir das. Und da habe ich das Gefühl, das färbt ein bisschen auf mich ab, dass ich auch in dieser Hinsicht ein bisschen mutiger sein kann und damit meinen Fehlern offener umgehen, weil ich habe mein Leben lang wird immer weniger. Bin eh schon recht zufrieden damit, so wie es ist, oder recht auf einem guten Weg, habe ich das Gefühl.
Ja.
Aber ich habe immer versucht, Fehler zu verschleiern und zu verstecken, so gut es nur geht.
Ich war da auch ein Profi.
Bin ich. So wie ich da heute erzählt habe beim Herfahren, dass ich als junger mal beim Bundesheer einen Sekundenschlaf gehabt habe und an so einen Stipfel zusammengeführt habe auf der Landstraße, auf einer ewig geraden. Und die war saumiert. Und ich habe meinem Vater erzählt, dass mir ein LKW entgegengekommen ist. Der hat einen Sekundenschlaf gehabt, ist auf meine Spur gekommen und ich habe ausweichen müssen um den Stipfel und hat den Stipfel zusammengeführt. Weil ich mich so geschämt habe dafür, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, die Wahrheit zu sagen und zu meinem Fehler zu stehen.
Ja.
Das ist wahnsinnig schwach im Nachhinein betrachtet und es ist viel gescheiter, man geht offen damit um. Weil dann hat der andere die Chance zu denken, oh scheiße, ein Sekundenschlaf ist echt zart, zum Beispiel.
Ja, bei mir gelernt habe ich das grundsätzlich in der Arbeit, als Handwerker, weil ich gemerkt habe, wie Leute mit Fehlern versuchen umzugehen und am leibendsten ist natürlich auf was anderes schieben.
Ja,
und genau. Sich rauszureden. Ja, klar, entweder auf was anderes schieben.
Der hat das gemacht. Ich hat angefangen.
Ich war ja gar nicht da. Und eben, was es einfach heißt, selbst nehmen wir an, jemand anderes hat den Fehler gemacht, aber unter meiner Verantwortung.
Genau. Ja.
Dann ist es auch mein Fehler.
Ja.
Und dann, ich kann mich in einer gewissen Art und Weise zwar rechtfertigen, aber es ändert nichts an dem Fehler, dass er passiert ist und dass jemand dafür gerade stehen muss. Und das ist halt die Konsequenz daraus, wenn ich eine Führungsposition bin, muss ich diese Konsequenzen auch tragen. Mhm. Ja. Und dann davonlaufen oder auf den anderen schieben oder irgendwen anderen schlecht machen, habe ich gemerkt, das passiert ununterbrochen.
Ja.
Ich sage, das würde ich nicht.
Und ich glaube, es ist sogar gefährlich, potenziell. Also im Falle, wenn ich jetzt weitergehe mit meinem Beispiel von dem Sekundenschlaf. Das war das erste Mal, dass mir das passiert ist. Bundesheer, das heißt, ich war 18. Und weil ich halt das verdrängt habe und nicht zu meinem Fehler gestanden bin und keine Verantwortung dafür übernommen habe, habe ich mich dadurch selber dazu verdammt, den Fehler zu wiederholen.
Das stimmt, ja.
Weil ich habe Jahre später dann noch einmal am Steuer, ich habe es einfach ignoriert, weil ich gedacht habe, ich schaffe das, ich bin stark, ich bin super, ich brauche nicht stehen bleiben. Habe ich wieder einen Sekundenschlaf gehabt und da ist überhaupt nichts passiert. Also da bin ich einfach nur eine Spur weiter auf der Autobahn gewesen, was grausig ist und schier. Aber ich habe noch ein zweites Mal gebraucht, um zu verstehen, das passiert mir nie wieder. Ich übernehme jetzt Verantwortung dafür. Ich habe einen Scheiß gedraht. Es war nicht das Schicksal, nicht Gott hat jetzt das so gemacht, dass ich das habe, sondern ich habe einen Scheiß gedraht.
Ja.
Und seitdem ist mir das nie wieder passiert und wird mir nie wieder passieren, weil ich sehr achtsam bin, was Müdigkeit am Steuer angeht und sofort stehen bleibe.
Ja.
Und dann bleibe ich halt vorher 10 Minuten und bleibe eine halbe Stunde stehen. Ist mir scheißegal. Und dann brauche ich von mir aus 10 Stunden, bis ich heimkomme.
Ja.
Aber es ist mir lieber, als ich schlafe noch einmal am Steuer.
Ja, das ist richtig,
und das geht nur, wenn man den Fehler eingesteht und wenn man die Verantwortung dafür übernimmt.
Ja.
Und das ist etwas, was ich unter anderem auch von dir gelernt habe, weil du das schon länger oder weiß ich nicht, seit ich dich kenne, glaube ich, so betrieben hast, dass du immer erzählt hast, wann du wo einen Scheiß gedraht hast.
Das ist richtig, ja.
Und was für eine leere Lektion du daraus gezogen hast, oder seit ich dich kenne. Auf jeden Fall schon länger.
Ja.
Länger als ich.
Ich habe auch überlegt, woher das kommt, aber das ist eben passiert, quasi zu Zeiten, wo ich dann selber eine Führungsposition geworden bin, ja, und gemerkt habe, wie andere Führungspositionen das machen. Und ich dachte, das will ich nicht.
Ja.
Das ist ja der voll, sage ich, da bin ich keine Führungsposition, wenn ich das die ganze Zeit wegschiebe.
Wenn du mit der Verantwortung nicht umgehen kannst, dann hast du nicht verdient.
Dann habe ich es nicht verdient, ja.
Ja. Also, siehst du?
Mm.
Das erste Mal, dass wir was von Substanz geredet haben.
Genau, danke. Danke dafür.
Und wir sind erst 35 Minuten drin, na bitte. Mm. Wo sind wir da? 29. Erinnerst du dich an einen extrem peinlichen Moment in deinem Leben? Jetzt könnte man garstig sein und sagen, ja. Und weitergehen.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich erinnere mich an einige peinliche Momente in meinem Leben. Da muss ich jetzt einen auserpicken, den ich erzähle. Ja, fällt mir eh einer, schiebt sich brutal nach vorne, weil da ist so viel ist davon falsch. Ich glaube, die habe ich eh schon erzählt.
Ja.
Und zwar in einem Lokal in Wurst, wo? In Mödling, glaube ich. War einmal, weil sicher schon 10, 15 Jahre her sowas. Hurricane Katrina war in New Orleans. Damals, da ist New Orleans so überschwemmt worden und ganz viel Slums hat es davon gewaschelt und Leute sind gestorben, Unmengen und so weiter und keine Häuser mehr und so weiter. Ganz schier. Und zu dieser Zeit war in einem Lokal in Mödling ein Festl mit einem DJ. Der DJ war offensichtlich Amerikaner, weil er so einen sauberen amerikanischen Akzent gehabt hat, Englisch geredet, und ich war schon ein bisschen eingespritzt und habe gerade begonnen, halbwegs gut Englisch zu kennen und mich auf Englisch unterhalten zu können, und ich wollte immer das Englisch kultivieren und Englisch reden. Und gleichzeitig wollte ich aber sagen, was ich für ein super Typ bin und wie weltmännisch ich bin, und bin zum DJ gegangen, und das war ein Schwarzer noch dazu, und bin zu dem gegangen und hab gesagt, hey, good music, where are you from? Und er sagt, New Jersey. Und ich sag, oh, did you lose someone in the Hurricane Katrina? Hab ich zu ihm gesagt.
Oh,
und er hat gesagt, no, that's New Orleans. Completely different place. Und hat mich so weggewischt und ich bin gegangen. Und ich habe mich im Nachhinein so geschampt, weil da war so viel falsch dran. Erstens einmal habe ich New Orleans und New Jersey verwechselt. Das ist jetzt nicht so peinlich.
Mhm.
Aber ich habe gedacht, weil er ein Schwarzer ist und damals diese Flut, vor allem die Slums, wo so viele Schwarze leben, also wo so Arme gelebt haben, betroffen hat und da so viele Menschen gestorben sind, habe ich angenommen. Weil er ein Schwarzer ist.
Also er kennt die alle, ne?
Ja, genau. Erstens, es muss ja einer von denen, der muss ja von dort sein.
Ja.
Und der muss ja wohl, hat ja wahrscheinlich was miterlebt. Und meine erste Frage ist aber nicht, oh Scheiße, hat euch die Flut betroffen oder so? Da hätte er noch sagen können, nein, hast du vertan, falscher Ort, und das war nicht so schlimm gewesen. Aber meine erste Frage war, did you lose someone? Hast du wen verloren? Und wenn ich es erzähle, klingt das gar nicht so schlimm, aber es ist mir so peinlich gewesen. Ich habe mich so geschämt dafür, das war so überheblich und blöd irgendwie. Das war einfach, der muss sich gedacht haben, das ist ja wirklich gerade der dümmste Mensch, den man jemals unterkommen ist. Weil es war rassistisch, es war dumm und es war respektlos, es war pietätlos auch noch dazu. Man fragt nicht einen Menschen, hey, where are you from? Ist wer gestorben von dir? Weißt du, das ist einfach, da ist alles richtig, falsch. Ja. Was
das ist ein passiert. Super Anmachspruch. Ist wer von dir gestorben? Ja, bei mir gibt es auch so viel. Also das ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie lange habt ihr Zeit?
Mir fällt noch einer ein.
Ja, bitte, ja.
Vielleicht tausche ich den noch im Schnitt.
Ich habe einen gehabt, aber ist mir gerade entfallen.
Okay, erzähl ich noch was. Ja. Vielleicht ist der besser als der andere. Ich war unsterblich verliebt in ein Mädel. Schauspielschulzeit war das. Und ich habe immer so, ich bin sofort in die Friendzone geschlittert. Ich habe das ganz falsch angestellt. Also eigentlich hätte man im Nachhinein betrachtet, also überhaupt jeder hat gewusst, das wird nichts. Die will die nicht. Und ich habe es nicht wahrhaben wollen. Ich war so verliebt. Und ich habe mir gedacht, wir haben es auch immer gut verstanden. Und ich habe mir gedacht, heute ist der Move. heute reise ich mal auf und habe aber extrem romantische Gäste geplant gehabt. Geplant ist ein Blödsinn. Ich habe einfach was gemacht. Und zwar hat die, war eine Kollegin, die hat im Theater gespielt. Im Theater an der Wien am Naschmarkt. Und die habe gewusst, die spielt und hat um eine 10, halb 11, sowas sind die fertig und dann kommt sie raus und geht heim. Und an dem Tag war vorher Schauspielschule, also ich war in der Schauspielschule und ich bin zu meinem Auto nicht gekommen, weil ich bin mit dem Auto in der Stadt gewesen und ich habe da immer ein bisschen illegal geparkt. Hat immer funktioniert, bis auf den einen Tag, da habe ich mich nämlich auf einem Privatparkplatz hinter einen Schranken gestellt und der Schranken war immer offen und genau an dem Tag war der Schranken zu. Und ich habe gedacht, scheiße, ich komme nicht heim. Gut, jetzt bin ich schon in der Stadt, ich muss sowieso mit dem Zug heimfahren, jetzt bleibe ich da und mache das. Ich habe das sozusagen als Zeichen gesehen. Ja. Ich habe gerade mein Auto ist nicht da, das heißt, ich muss, irgendwas zwingt mich dazu, in der Stadt zu bleiben. Gut, bleibe ich da und reiß mir jetzt die Alte auf. Mhm. Bin dann am Naschmarkt in ein Lokal gegangen, habe dort ein paar kleine Bier getrunken, Muttern trinken und habe mir bei einem Rosenmann, habe ihm das Büschel Rosen abgekauft. Da haben wir gedacht, was ich mache ist, ich gehe zum Bühnenausgang oder Bühneneingang hinten, wo die Schauspieler rauskommen, warte dort auf sie und passe ab, wenn sie heimkommt und drücke den Strauß in ihr und sie, in meiner Vorstellung, weiß ich nicht, fällt sie mir um die Arme und küsst mich und alles wahnsinnig toll und romantisch. Und dann mache ich das, stehe dort hinten, die haben natürlich ein bisschen vorher dort sein müssen, damit ich sie nicht verpasse und stehe dort beim Bühneneingang mit dem Büschel Rosen. Und rundherum sind die ganzen Techniker, Musiker, alles, was halt so am Theater kreucht und fleucht und was dort arbeitet und chickt und quatscht und trinkt noch ein Bier hinten draußen, bevor sie heimgehen, so auf die Art. Also waren sicher 40 Leute. Und die haben natürlich alle gesehen, da steht ein einzelner Typ mit einem Bündel Rosen, da wird irgendwas Arges passieren. Also ich bin unter Beobachtung gestanden und die steht dort beim Bühneneingang, dann sehe ich sie. Sie kommt, ich habe durch den Türschlitz schon gesehen, dass sie jetzt gleich kommt. Und ich dachte, jawohl, jetzt ist der Moment. Baue mich auf, nimm die Rosen hinter meinem Rücken hervor, halt sie hoch. Sie kommt aus der Tür, hat mit gesenktem Blick, macht dann Abbieger und geht weiter. Hat mich gar nicht gesehen, geht an mir vorbei und ich mache so und sie birgt ab. Und was ich dann gemacht habe ist, ich bin ja nachgerannt. Und hab, ich sage jetzt den Namen nicht, ich erfinde den Namen, Dorothea, und bin ihr nachgerannt und hab nicht gesagt, Dorothea, ich bin da, dein Held, sondern ich hab gesagt, Dorothea, ich hab ihr so nachgequietscht und sie hat mir nicht gehört und ich bin ihr nachgerannt und alle Blicke waren auf mich und haben mir zugeschaut, wie ich mir eine Abfuhr einhole und dann habe ich sie irgendwann endlich da schrien mit der pubertierenden Stimme, Dorothea. Und sie hat sich umgedreht und gesagt, oh, hallo. Hat die Blumen genommen und gesagt, danke, ich muss leider heim. Und hat mich stehen lassen dort. Ja. Ja, ich meine, sie hat recht gehabt. Das war eine Chance, aber Grund und Boden habe ich mich geschämt. Ja. Da habe ich gedacht, ich muss mein Leben nehmen. Nein, stimmt nicht. Ja. Aber es war echt, das war eine Tiefpunkte.
Das war unter die Gürtellinie, ja, das verstehe ich. Ja, ich habe nur noch jetzt, ist mir eingefallen, noch ein bisschen was Softeres. Das war Volksschulzeit und ich war sehr verschossen in einer Mädel und damals habe ich noch geschrieben. Damals wurde mir das noch nicht ausgetrieben, das Schreiben, und ich habe einen zuckersüßen Liebesbrief geschrieben.
Oh.
Also, aber richtig lang. Also es war nicht so Larifari, so richtig gesalzen, gesüßt, alles. Alle Zutaten habe ich gespielt, alles Ding. Selber war ich mir nicht sicher, ob ich ihn je hergeben werde oder nicht. Nachher war mir klar, dass ich es nimmer mache, weil meine Mama hat den Brief gefunden. Und hat mich beiseite genommen, weil ich gesagt, gut geschrieben. so macht man das nicht und schon gar nicht in der Volksschule. So auf der Art. Und da, das war mir, ja, Und irgendwie so dann auch noch, und vielleicht redest du mit deinem Papa darüber. So auf die Art, über deine Hormone. oder so, oder keine Ahnung. Volksschulzeit. Da ist mir ziemlich schlecht gegangen. Ja, ja. Das war mir ziemlich schlecht. Ein bisschen softer natürlich, weil es schon länger her ist. Aber das ist so, das brennt heute noch. Mhm. Ja.
30.
Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Das letzte Mal vor einer Person oder vor mehreren war, als unser Haustier gestorben ist und ich das abholen habe müssen.
Das ist gar nicht so lange her, gell?
Nein, ist gar nicht so lange her. Und da habe ich auch alleine im Auto dann auch noch geweint. Okay. Also, peinlich, theoretisch ja. Praktisch war es mir wurscht dann doch. Mhm. Weil eigentlich war ich, als wir die Meldung bekommen haben, war ich recht gefasst und wollte ein bisschen tough. Das ist quasi nur das Haustier, so auf der Art. Und mir war nicht bewusst, wie sehr mir das ans Herz gewachsen ist. Und, mhm. und dann quasi den Leichnam abholen und das noch sehen und fast noch warm, so auf der Art. Und das war, da habe ich wieder richtig viel Wasser gelassen. und im Auto eben auch kalt wie der Ärgste. Und so kenne ich mich gar nicht, aber das war brutalst. Mhm.
Das letzte Mal, dass ich vor einer Person geweint habe, war mit meiner Frau, so wie ihr, glaube ich, schon erzählt, das war, wie ich noch so arge Rückenprobleme gehabt habe. Kurz vor dem Weg der Besserung, wie ich dann herausgefunden habe, dass es eine psychosomatische Geschichte war und es dann plötzlich besser war. Aber ich weiß noch, das war der Tag unseres Hochzeitsfestes da. War ein super schöner Tag, war perfekt eigentlich der Tag. Den habe ich sogar als perfekten Tag angegeben.
Genau,
ich glaube bei dir fragen.
Ja.
Und auch das gehört dazu, dass es perfekt war, weil es war super schön, es war total wichtig. Weil in der Nacht dann bin ich sicher eine Stunde schluchzend in den Armen meiner Frau gelegen und da ist es aus mir rausgebrochen. Und ich habe es so kalt wie, ich weiß nicht, das letzte Mal als kleines Kind. Rotz und Wasser. Es war ganz arg, da ist wie ein Knopf aufgegangen.
Mhm.
Der jahrelang zu war, wo alles, ich war immer voller und voller, zum Bersten gefüllt war das mit Emotionen.
Mhm.
Und plötzlich ist er aufgegangen und ich habe so gerät. Und im Endeffekt war es super, weil das war der Beginn des Heilungsprozesses. Also danach war ich dann, ich glaube, einen Monat später war ich schmerzfrei.
Mhm.
Und davor haben wir eben, die Medizin hat mir attestiert, ich werde für immer Rückenprobleme haben oder ich gehe operieren. Es waren die, laut Medizin waren es die einzigen zwei Optionen.
Mhm.
Ja, und allein geweint, muss ich ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ja, manchmal ist es bei mir, das ist ein bisschen, da wische ich mich fast, dass ich bei irgendeinem Film oder so weine.
Ja, und okay, das passiert ganz oft.
Ich schaue mir das ein und lasse die Emotionen auf mich einprasseln. Und irgendwann denke ich mir, Moment, hallo, das ist ein Film, alles ist gut, und okay, alles klar.
Na stimmt, das passiert mir oft, vor allem bei so Disney-Filmen oder so, die wissen einfach, wie man Emotionen hervorruft.
Stimmt, ja.
Stimmt, das.
Und da kann es passieren, dass ich mir sowas allein nicht anschauen und dann nicht gewusst habe, was mir erwartet plötzlich, aber denke mir, mache ich, oder sei es halt irgendein rührendes YouTube-Video oder so, passiert auch, oder so, und dann denke ich mir irgendwie, oder einen Moment.
Ja.
Reißt ein bisschen zusammen.
Stimmt, sowas schon, aber das kommt mir irgendwie gar nicht wie. Auf das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber stimmt
natürlich. Nein, ich meine
jetzt
nur.
Nein, du hast vollkommen recht, aber lustigerweise auf diese Sachen hätte ich gar nicht gedacht.
Was mir noch einfällt, ist. Wir sind solche Softies.
Ja, hallo. Es stimmt gar nicht, dass das das letzte Mal war, wo ich geheult habe, weil ich habe auch noch gehört, wie unser Kind auf die Welt gekommen ist.
Ja gut, das ist mir auch passiert.
Bei der Hausgeburt daheim und plötzlich hast du so ein kleines, frisches Wesen am Arm. Mhm. Das war ein Wahnsinn. Freudentränen ja, halt. Ja,
absolut.
Und die habe ich auch ein paar Mal allein noch vergossen, wie ich dann, weil dann schießt man plötzlich diese Emotion, was wie das war, dieses Kind das erste Mal ganz frisch am Arm zu haben, ein und dann coolen ein bisschen die Tränen. Mhm. Naja.
Ja, das stimmt. Ja. Das war eine brutale Emotion.
Das ist unglaublich.
Das.
Boah.
Ja.
Boah, das ist das Beste, was es gibt.
Ja.
Hm.
31 oder so?
Bitte, was ist denn da schon wieder los? Das doppelt sich doch. Das ist wahrscheinlich auch Absicht von diesem Psychologen. Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm oder ihr magst. Haben wir alles gehabt. Können wir das springen?
Können wir springen, ja.
Oder?
Deine Brille.
Du bist mutig, du bist lustig, du bist der super Papa, du bist der super Lehrer, du bist wissbegierig. So, diese ganzen Sachen haben wir alles schon durchgehabt, ja. Ne? Super Haar hast.
Oh, vielen Dank.
Ich mag deine Haare.
Ja, ich war immer neidisch auch auf deine Haare.
Du hast früher, wie ich noch. Meine Haare waren super, gell?
Die waren awesome.
Ich habe richtig lässige Haare gehabt, wie ich noch Haare gehabt habe. Ja.
Die waren awesome.
Ja. Die waren so cool irgendwie, weil die waren so, ich habe immer schon so dünne Haare gehabt.
Ja, ja, genau, das war
aber
ja
die waren
das, ja.
Irgendwie so lässig, die haben immer so super Wellen gehabt und so.
Vor allem, du hast irgendwas gemacht und das hat gepasst, weil das war so fluffig und weich. Und
das ist leider vorbei.
Sensationell, ja.
Naja. Ich springe einfach jetzt die Frage, okay? Bitte, das ist die 32er vor. Worüber sollte man keine Witze machen? Mir fällt nichts ein. Ich glaube, man sollte über alles Witze machen können. Ich glaube, es kann schon sein, dass ein Witz manchmal an schlecht geschmacklich nicht ganz passt oder in die Situation nicht passt, aber mein Gott, machen trotzdem. Es lebe halt mit der Reaktion drauf, aber ich finde, man sollte über alles machen, Witze machen dürfen. Egal,
es kommt
über an. Behinderte oder über Tod, ist mir scheißegal. Ich finde,
das ist,
sollte theoretisch alles offen sein. Es funktioniert nicht immer, das ist manchmal falsch, aber ich würde es nicht kategorisch ablehnen.
Ja, und ich finde, das ist auch spezifisch sehr, wo wir gerade geredet haben von der peinlichen Aktion und ist wer gestorben?
Ja.
So auf der Art ist halt, sollte man darüber, es ist eine lustige Geschichte eigentlich, eben, oder? Aber es ist natürlich blöd, wenn du jetzt mit einem Partner dort sitzt und dich kennenlernst und der hat gerade erzählt, dass irgendwer gestorben ist und dann machst halt einen Witz über den Tod. Darf man darüber einen Witz machen? Grundsätzlich ja, aber du musst halt dann immer schauen, ob das.
Ja. Aber das ist sowieso, was Humor ist in meinen Augen. Ich glaube, Humor ist ausschließlich, also es gibt, glaube ich, eigentlich nur Situationskomik
in Wirklichkeit. Ja.
Weil ein Witz ist nie nur an sich lustig.
Ja.
Selbst wenn es ein richtig, richtig guter Witz ist, der sogar gelesen lustig ist, ist er auch nicht immer lustig.
Ja.
Wenn es ihn in der falschen Stimmung, in der falschen Situation liest, ist er nicht witzig.
Ja.
Das heißt, ich glaube, theoretisch muss alles offen sein, um darüber Witze zu machen. Manchmal funktioniert er halt nicht. Und manchmal ist jemand beleidigt und das darf auch sein.
Ja.
Oder? Ja, ich glaube schon.
Ja, ja.
Ich glaube, dazu stehe.
Ja.
33.
Wenn du heute Abend sterben würdest, ohne mit noch jemandem gesprochen zu haben, was würdest du bereuen, nicht gesagt zu haben? Und warum hast du das nicht schon vorher jemandem erzählt? Idiot. Nein, steht nicht. Idiot steht nicht.
Sollte aber.
Ja, richtig, ja. Was würde ich bereuen, nicht gesagt zu haben? Nichts. Würde ich bereuen, nicht gesagt zu haben.
Du hast alles gesagt.
Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich habe gesagt, dass ich meine Frau liebe. Ich habe gesagt, dass ich stolz auf meinen Sohn bin. Bin dankbar für das Leben. Wenn ich noch mit niemandem gesprochen heute habe, würde ich das quasi meiner Frau noch einmal sagen, meinem Sohn noch einmal sagen, dass ich ihn lieb habe. Und dass ich stolz auf ihn bin. Und dass ich stolz auf meine Frau bin und sie sehr, sehr lieb habe. Und warum ich das nicht schon vorher gesagt habe? Na klar, habe ich das vorher schon gesagt. Habe ich ja gerade gesagt.
Ja, ich glaube auch.
Ich weiß nicht, die Frage, warum hast du das nicht schon vor jemandem erzählt? Das hört sich irgendwie an, als sollte ich ein Geheimnis preisgeben.
Ich glaube, darum geht es, ja. Ob du irgendwas. Ich glaube, die Idee dahinter ist, ob du irgendein vergrabenes Geheimnis hast, das du mit dir tragst, irgendeine Bürde, irgendeine Last, wo du spürst, das solltest du irgendwann offenlegen, aber du hast es noch nicht gemacht. Mhm. Glaube ich. So, an sowas versuche ich gerade zu denken, aber
ja, aber das ist.
Da fällt mir ehrlich gesagt. Ja, das Einzige, was wäre wahrscheinlich, was mir einfällt, ist, ich habe meinen Papa so lieb und er mich auch. Mhm. Aber irgendwann hat das aufgehört, dass wir uns das regelmäßig sagen. Mhm. Und dass wir uns ab und zu mal in den Arm nehmen oder so. Mhm. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das letzte Mal umarmt habe ich meinen Papa vor 15 Jahren oder so. Mhm. Irgendwann als Teenager hat das aufgehört und nie wieder angefangen. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, das möchte ich irgendwann wieder aufholen. Mhm. Aber auch da, selbst da habe ich den Eindruck, bin mir nicht sicher, ob die Zeit schon reif ist dafür. Ja. Weil eigentlich ist alles da.
Ja.
Weißt du, es ging halt nur um das Ritual sozusagen.
Ja, ja, ja.
Es geht nicht um die fehlende Liebe, weil das ist es überhaupt
das,
nicht.
Das ist es nicht, ja, genau. Das ist nicht das Problem, ja.
Ja. Ja. Eigentlich ist es kein Problem.
Nein,
ich nicht. Ich denke mir nur manchmal, ich weiß nicht, ich umarme so gern Leute, ich würde gern meinen Papa wieder mal umarmen.
Mhm. Wo?
34. Dein Haus mit allem, was dir gehört, fängt Feuer. Nachdem du deine Liebsten und die Haustiere gerettet hast, bleibt dir noch Zeit, um genau einen Gegenstand zu holen. Was würdest du retten und warum? Mir wollte nichts Materielles sein, was mir wahnsinnig wichtig war. Also wirklich nix.
Also, mir würde einfallen, wahrscheinlich mein Reisepass und den meiner Frau und der von meinem Kind.
Sowas
also
hätte ich auch gesagt, irgendwas Pragmatisches. Ja, ja. Vielleicht habe ich noch irgendwo ein paar Hundert aneinander liegen und am Kopfpolster. Den nehme ich noch mit, einfach, dass man gerade ein Geld eingesteckt hat.
Ja, genau.
Ich könnte nur pragmatisch sein. Mir fällt, ich habe kein Memento oder irgendwas, wo ich sage, das brauche ich für mein Wohl.
Ich bin gerade durchgegangen über die Reichtümer, die mir unter anderem manchmal mehr oder manchmal weniger wichtig sind. Und praktisch ist mir dann eingefallen, also die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich sehr hoch, dass ich irgendein Spielzeug für meinen Sohn noch mit rauszahle oder so. Habe mir gedacht, irgendwas, was ihm wichtig ist und nicht mir. Mhm. Weißt du, was ich meine? Für ein Kind ist das was ganz anderes.
Stimmt, das Lieblingsstofftier das oder sowas.
Zum Beispiel, oder was weiß ich was. Sein Handy, sein Smartphone. Nein, aber.
Na klar, da muss ich ja Facebook aktualisieren.
Ja, genau, ja. Nein. Hm.
Ja. Ey, aber so irgendwas. Wahrscheinlich, also es gibt nichts, wo ich jetzt sage, ich muss halt sofort rennen, weil das brauche ich unbedingt.
Ja.
So irgendwie ein Hochzeitsfoto oder so. Ich meine, die habe ich gern.
Ja.
Die würde ich lieber behalten, aber die sind mir auch nicht so wichtig.
Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, weil da ist. EDV-Equipment habe.
Ja.
Und
im PC mit rausgezahnt.
Im PC samt VR-Brille mit rausgezahnt. Nein, aber was ich meine.
Den
Billardtisch, ja. Schatz, komm doch mal mit.
Sie haben müssen noch mal rein.
Ja, ja. Herr Feuerwehrmann, Sie haben gerade nichts zu tun. Kommen Sie kurz. Ja. Den Schlauch können Sie später einrollen oder ausrollen zum Löschen.
Und ihr beide da, nehmt das Klavier mit.
Ja, ja. Na, aber so, muss ich dann sagen, ist mir das doch nicht überhaupt nicht wichtig. Und nehmen wir an jetzt, wir reden von Fotos. Ich habe das schon einmal geschafft, die zu zerstören. Und meine Frau hat momentan alles in der Cloud. Also Fotos hätten wir alle.
Ja, also ja, voll. Fällt mir auch nichts ein. Pragmatisch. Vielleicht noch eine Flasche Whisky, damit wir uns das Feuer anschauen können oder so.
Genau, ja.
Ich sitze eh so gerne am Feuer.
Mhm. Ja, ja, aber mir fast eben als erstes hätte ich mir gedacht, eben irgendein wichtiges Spielzeug für meinen Buben. Und dann habe ich gedacht, Reisepässe wären schon interessant.
Damit du gar ins Ausland kannst, ja. Wahrscheinlich hast du das Server anzünden. Dann flüchtest, bevor es da am Arsch geht. ist eine blöde Frage. Next.
Zwei Stück noch, das schafft man. 35.
Der Tod welches Familienmitglieds wäre für dich am schlimmsten und warum? Meines Sohnes.
Ganz klar, oder?
Und meine warum Tochter. Muss ich jetzt nicht, glaube ich,
nein,
drüber,
brauchen wir nicht.
Drüber reden.
Dein Sohn, meine Tochter, ohne ja. Frage. Ja. Gibt nichts Schlimmeres, was ich mir vorstellen könnte.
Ja.
Braucht man gar nicht einmal erläutern, glaube ich.
Na. Ist halt blöd. Wir haben halt schon Kinder, ne?
Ja, ist ja wurscht. Mhm. 36, Finale. Erzähle deinem Partner von einem persönlichen Problem und frage, wie er oder sie mit dem Problem umgehen würde. Bitte deinen Partner auch zu reflektieren, wie du gewirkt hast, als du ihm von deinem Problem erzählt hast. Ein persönliches Problem. Na, okay. Sagen wir es so. Das einzige persönliche Problem, an das ich gerade denken kann, ist, dass ich karrieretechnisch ein bisschen ungewiss bin,
mhm.
wie jetzt die Zukunft ausschauen soll, sollte, könnte,
mhm.
weil ich das Gefühl habe, ich bin gerade in einem Umschwung, sagen wir so. So wie ich es bisher gemacht habe, das Schauspiel, Episodenrollen in Fernsehserien und so kleinere Geschichten, so ORF-Produktionen in erster Linie, erfüllt mich gerade nicht so wahnsinnig mit Freude. Also der Prozess selber schon, ich stehe wahnsinnig gern am Set und erfülle gern die Aufgabe, aber leider Gottes auch immer weniger, weil mir die Projekte so wenig interessieren. Mhm. Weil mir dieser Fernsehschrotz-Schmonzes so wenig interessiert. Ich so keine Lust habe auf diese Hurtecker-Mensch, kann ich ruhig sagen, auf diese ORF-Scheiße, auf diese unglaublich fade, feige Partie, die immer den gleichen Dreck macht, wo ich ganz selten das Gefühl habe, es geht wirklich um Qualität, es geht einfach nur darum, um eine Funktion zu erfüllen.
Mhm.
Und vor allem darum, so viel Menschen wie möglich nicht zu befriedigen, sondern nicht zu ärgern. Also
ja,
man
ja.
möchte nirgends anecken.
Ja.
Dadurch entsteht nie irgendwas wirklich Spannendes.
Ja.
Es geht mir am Arsch. Das würde ich gern ändern. Deswegen schreibe ich gerade vermehrt und versuche ein eigenes Projekt oder halt ein Drehbuch fertig zu kriegen und das zu machen, was mir Spaß macht. Aber das ist auch ein ziemlicher Longshot und ein langer Prozess. Und das ist so das einzige Problem, an das ich gerade denken könnte, dass ich karrieretechnisch ich habe keine Angst, ich habe keine Zukunftsangst, aber ich bin ein bisschen unzufrieden und
doch ungewiss.
Und es ist trotzdem ungewiss. Ich habe ja eine Familie zu ernähren. Kommt jetzt das zweite Kind.
Mhm.
Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach aufhören kann und sagen kann, ich denke jetzt einmal 3 Jahre nach und schaue, ob dann irgendwas passiert, sondern ich muss schon irgendwo Geld generieren auch.
Mhm.
Das ist das einzige Problem unter Anführungsstrichen, weil ich sehe es nicht wirklich. Also ich sehe es eher als Prozess. Ich habe das Gefühl, ich bin es passiert was. Ich weiß, dass was passieren wird.
Ja.
Und ich weiß auch, dass ich was tun werde. Nur wie es genau ausschaut, weiß ich noch nicht.
Ja. So.
Das ist das Einzige.
Jetzt soll ich reflektieren.
Und die Frage ist, wie du mit dem Problem umgehen würdest. Und reflektieren, wie ich gewirkt habe, wie ich es da erzählt habe.
Wie würde ich damit umgehen? Weil ich quasi karrieretechnisch in ähnlichen Situationen, es ist nicht derselbe Job, aber ähnliche Situationen war, dass ich auch dass ich quasi unzufrieden in meinem Job war, aber nicht als Handwerker, sondern als das, was ich geglaubt habe, was ich sein möchte.
Mhm.
Und dann dieser Schritt für mich wieder zurück zum Handwerker. Mir war klar, ich möchte das nicht weitermachen, so oder so, wie das läuft. Und ich habe das einfach mit offenen Armen eben quasi geschaut, was passiert.
Mhm.
Ja, also ich wusste nicht, ob das wieder gescheit ist, dass ich das mache.
Genau.
Nein, es war genauso ein bisschen eine Ungewissheit da. Und bin auch ein paar Mal auf die Goschen gefallen.
Klar. Nein?
Und alles war gut. Und das war für mich ein enormer Lernprozess. aber hat mir nur kräftiger gemacht, eben Sachen wie Verantwortung zu übernehmen, genau, wenn man sich schon dafür entscheidet, einen Blödsinn zu machen. Oder, weiß ich nicht, du weißt es vorher nicht, ob es ein Blödsinn ist. Aber wie will ich dieses Problem angehen? Schultern zurück, Kopf hoch.
Brust raus
und Verantwortung übernehmen.
Ja.
Ja, was genau, immer da auch kommt. Was immer da auch kommt. Weil ungewiss ist es nach wie vor. Es ist, das, ich habe jetzt nichts geändert an der Ungewissheit,
ja,
sondern wie würde ich damit umgehen?
Ja.
Die Wahrheit sagen.
Ja. Genau. Quasi. Das ist auch mein Zugang.
Das ist,
ja. Fühle mich bestärkt in dem Weg, den ich gehe.
Ja, sehr gut. Und wie hat es gewirkt, wie hast du gewirkt, als du mir das erzählt hast?
Genau.
Sehr, sehr bewusst, um was da geht. Also, und nicht einfach nur, ich weiß nicht, was ich machen soll und ich weiß nicht, wohin und was weiß ich, sondern sehr bewusst, das ist mit dem ich kämpfe, oder wo meine Unzufriedenheit zum Beispiel herkommt, und dass ich nicht will, dass es so bleibt, quasi so in der Richtung. Es ist schon sehr, sehr fokussierend. Also du greifst es schon ziemlich zielgerecht an. Das Problem oder was, ich glaube gar nicht so, dass das dann so als schlimmes Problem gewertet.
Ja.
Also ich meine,
ja,
es kann problematisch werden, aber ich glaube, du bist sehr zielgerecht, was wir vorhin in den Fragen besprochen haben, das habe ich vollkommen ernst gemeint, nicht nur diese Zielstrebigkeit, sondern du lässt dich nicht unterkriegen.
Ich glaube, es kann nicht zu einem wahnsinnig großen Problem werden, beziehungsweise es kann schon zu einem großen Problem werden, aber das, was du jetzt hast, ist ja auch schon ein Problem. Nicht?
Mhm.
Also ich habe ja festgestellt, ich bin jetzt nicht wirklich zufrieden.
Ja.
Und du hast damals festgestellt, du bist jetzt da nicht wirklich zufrieden in dem, wo du bist.
Genau, ja.
Ich kann jetzt da bleiben, aber dann bleibe ich bei dem Problem.
Genau, ja.
Und wenn ich woanders hingehe, kann es sein, dass dort neue Probleme kommen, vielleicht sogar größere.
Ja.
Aber ich glaube, es ist es wert, weil ich will ja das Problem weghaben.
Exakt,
wenn ich jetzt da bleibe, dann schwimme ich weiter mit in dem Sumpf, in dem ich mich gerade, Sumpf ist übertrieben, aber in dem Trott, in dem ich mich gerade befinde, und das will ich eigentlich nicht. Mhm. Und deswegen ist es mir eigentlich scheißegal, unter Anführungsstrichen, ob das funktioniert oder nicht, aber ich muss ja eh weg von da, oder ich möchte ja gern weg aus dem Problem. Mhm. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ich habe mir ein bisschen an Scheiß gehört, aber ich glaube, die Essenz davon ist, glaube ich, da.
Nein, das ist vollkommen richtig. Vollkommen richtig, weil ich habe auch, für mich war es jetzt nicht so, als ich quasi vom Handwerker, als unzufriedener Handwerker, mir gedacht habe, ich möchte etwas Besseres sein und nicht ein besserer Handwerker, ich möchte etwas Besseres sein.
Mhm.
Und dann quasi gewechselt habe und das 2,5 Jahre gemacht habe und gemerkt habe, bist du narrisch, das ist nicht nur nicht meins, sondern eben die Unzufriedenheit ist explodiert, quasi.
Mhm.
Nein, ich weiß nicht, wie oft wir darüber geredet haben, wie viel ich gesudert habe dann über das und wie zart das nicht ist. Und dann eben zurückgeschaut auf das Handwerk und gemerkt habe, naja, dann wird halt besser, wenn du unzufrieden bist. Das ist also auf der
Oder nimm selber in die Hand.
Wiederum
das Gleiche. Übernimm Verantwortung.
Übernimm Verantwortung bitte, ja. Genau.
Und sei ruhig mutig. Natürlich kannst du auf die Goschen fliegen, aber du weißt ja, wo du jetzt bist, weißt du, dass das Scheiß
genau,
ist.
Ja.
Wo du hingehst, weißt du nicht, ob es vielleicht besser wird.
Genau,
es könnte auch schlechter werden, aber zumindest ist es anders und du willst ja anders. Ja.
Und es hätte tatsächlich in die Hosen gehen können oder
klar,
oder
anscheinend. Kann's immer. Immer wenn man was macht, kann es in die Hosen
und
gehen.
Und ich bin da auch ein bisschen auf die Goschen gefallen. Aber eben wieder aufgestanden oder einfach ehrlich geblieben, das hat mir sehr viel geholfen.
Ja.
Ehrlich geblieben, anderen gegenüber jetzt, nicht nur mir, sondern anderen gegenüber. Oder wenn eben Probleme entstanden sind, die nicht auf andere geschoben, sondern selber die Verantwortung übernommen. Und das trifft auf beide Sachen quasi zu. Und zu meinem Problem?
Genau.
Oder
ja.
Zu meinem persönlichen Problem, wir haben öfters darüber geredet, ist Chaos. Ich rede spezifisch gerade darüber, dass ich vor kurzem mit meiner Frau und meiner Familie ein Haus erworben habe. Und wir in der Wohnung, die gar nicht so klein war, schon ziemliches Chaos immer geherrscht hat. Und wir dachten, wenn wir einfach das alles eben, das war ein Problem an sich. Und wir dachten, wenn wir, deswegen haben wir nicht das Haus gekauft, aber wir dachten, wenn wir mehr Fläche haben, mehr Möglichkeiten, das Ganze größer haben, kann man einfacher Ordnung halten, so auf der Art, in dem Chaos. Stellt sich heraus, es macht viel schlimmer, weil du jetzt Platz hast, wo du Chaos hinstellen kannst.
Ja.
Und das ist so ein Problem von meiner Frau und mir, das ist einfach schwer ist, Ordnung zu halten.
Mhm.
Oder wenn du mal zusammenrahmst, so auf der Art, und dann einen Tag später heimkommst und das Chaos ist größer als vorhin.
Mhm.
Und ich sage, das kann es doch nicht sein.
Mhm.
Ja, das ist halt mit einem Problem. Und natürlich, das stresst ein. Und ich habe schon darüber geredet, dass ich nicht sehr stressresistent bin.
Ja.
Und wenn ich dann in der Arbeit auch noch Stress habe und in Ruhe heimkommen will, also es war, also es ist. Meine Schwester hat mir damals gesagt, na Gott sei Dank habt ihr ein fertiges Haus gekauft und nicht so wie wir Haus baut, weil das hat schon sehr an der Beziehung gezerrt. Das Haus bauen, mhm, weil das so ein langwieriger Prozess ist. Wir haben ein fertig funktionierendes Haus gekauft und das bringt ganz andere Probleme mit sich.
Also, ja, aber ihr richtet es auch viel her, nicht?
Also, ist nicht so, ja, richtig. Ja.
Jetzt keine Arbeit habt ihr damit.
Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wirklich nicht das Problem. Das ist nicht das Problem, aber es ist so Sachen, ich könnte jetzt hergehen und sagen, ich könnte jetzt, weiß nicht, den Boden weiterlegen oder irgendwo ein Fenster noch einbauen, was noch rumsteht. Ich komme nicht einmal zum Fenster zu, weh. So auf die Art. Das ist so, ich finde es natürlich sensationell, wo ich einen super schönen Frieden gehabt habe, als ich meine Werkstatt zusammengeräumt habe.
Ja.
Das war sehr, sehr schön. Aber nach wie vor, dieses Chaos zu bekämpfen, ist so brutal.
Ja.
Es ist so brutal, weil mehrere Leute involviert sind. Ja? Und es ist dann zum Teil sogar so, dass mir das Chaos dann egal ist und damit schaffe ich selber Chaos.
Ja.
Ja? Dass ich sage, oh gut, es geht halt nicht und ich muss das ein bisschen loslassen, so auf der Art den Stress und das Ganze abbauen. Und kreiere nur mehr Chaos damit und merke, so geht das auch nicht. Nein, das muss doch wurscht sein. So auf der Art.
Ja.
Na.
Ja. Ja, schwierig. Schwieriges Thema.
Es ist ein schwieriges Thema.
Wir behandeln schon so öfter darüber geredet.
Jeden Tag behandeln
wir. Wir werden nicht müde, darüber zu diskutieren.
Ja.
Aber ich glaube, das ist eher etwas, was in unterschiedlichen Abstufungen fast dann jeden Menschen betrifft. Besonders, wenn man Familie hat, wenn man einfach mehr Leid hat.
Ja.
Leid mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
Mhm.
Das heißt, allein deswegen entsteht schon fast automatisch Chaos. Weil jeder andere eben andere Bedürfnisse hat. Für ein Kind zum Spülen macht es Sinn, wenn das Spülzeug möglichst viel verteilt ist und man viel Platz hat, weil du brauchst es ja heraus zum Spülen.
Ja.
Wenn es eingerammt ist und geordnet, kannst du nicht spülen. Ne? Ja. Ich weiß schon, dass das nicht der Hauptfaktor vom Chaos ist.
Das ist
aber richtig, trotzdem,
als Beispiel.
Und es stimmt natürlich schon, dass Ordnung im Haus eine Ordnung im Hirn macht.
Ja.
Und in einem Chaos irgendwas machen, geht kaum, weil du einfach keine Aufmerksamkeit auf etwas Wichtiges bringst, wenn du nur Arbeit siehst, egal wo du hinschaust, weil alles kreuz und quer liegt.
Ja.
Schnitt! Zum Wohl.
Zum Wohl.
Wie würde ich dieses Problem angehen?
Ja.
Das ist natürlich gefährlich. Nein, gefährlich ist ein Blödsinn. Aber es ist ein bisschen ein Blödsinn, was ich jetzt sage, weil ich kämpfe ja auch damit, mit der Thematik.
Ja.
Wahrscheinlich in einem anderen Ausmaß oder sicher sogar, weil ich kein frisches Haus habe und so.
Ja.
Und keinen neuen Raum oder keinen neuen Ort, den ich organisieren muss.
Mhm.
Aber trotzdem kämpfe ich auch damit, so wie ich glaube fast jeder, weil das ist, glaube ich, das. Bevor ich jetzt ein Blödsinn sage, sage ich es einfach trotzdem. Das ist, glaube ich, das physikalische Prinzip der Entropie. Ein System wird ohne Energieeinfluss neigt dazu, chaotischer zu werden.
Hm.
Also das ist ein physikalisches Prinzip. Das Universum wird immer chaotischer, außer man tut was dagegen, sozusagen.
Ja.
Und so ist es nicht nur im Kosmos, sondern auch im Kleinen. Mhm. Das heißt, es ist eh ein permanenter Prozess, weil, wie wir schon öfter gesagt haben, die Kuchel rammt man nicht einmal zusammen und die ist für immer sauber, sondern die rammst dreimal am Tag zusammen.
Ja.
Das ist einmal das eine Thema. Das heißt, Chaos geht nie ganz weg. Mhm. Es ist immer zu einem gewissen Grad da und man bekämpft es immer. Weiters, glaube ich, würde ich das so angehen, und das ist deswegen ein Blödsinn, weil ich tue es ja auch nicht. Aber wenn ich es angehen würde, dann würde ich es so angehen. Versuchen, weil ich glaube, Chaos ist nicht das Problem an sich, sondern es ist ein Symptom von einem tiefer sitzenden Problem. Ne? Mhm. So, das heißt, man müsste eigentlich einmal das ursprüngliche Problem erkennen, um dem Chaos irgendwie Herr werden zu können. Weil ich habe ein ähnliches Thema mit meiner Frau, es ist immer wieder, weil sie hat ein Kind. Wir haben beide ein Kind, aber sie ist die Mama vom Kind. Mhm. Und sie hat ein zweites im Bauch. Und sie hat vor dem Kinderkriegen ein Berufsleben gehabt. Jetzt hat sie gerade keins. Mhm. Die Frage ist, steigt sie wieder ein nach dem nächsten Kind? Macht sie da weiter, wo sie aufgehört hat? Versucht sie was Neues? Orientiert sie sich um? Also das sind so ganz zentrale Lebensfragen, Perspektiven,
ja,
die man zuerst klarstellen muss, bevor man überhaupt dem Chaos Herr werden kann, glaube ich. Weil ich glaube, eben das Chaos ist ein Symptom von dem, dass sie gerade nicht so richtig weiß, wo die Energie hingehen soll.
Ja.
Und weil es so viele Optionen gibt, weil das gerade alles so unklar ist, steckt man die Energie erst recht nicht in die Bekämpfung des Chaos.
Mhm, das ist richtig, ja.
Und ich glaube, so würde ich das angehen, versuchen herauszufinden, wo ist eigentlich wirklich die Ursache vom Chaos sozusagen. Ich glaube, dann kann man dem Chaos Herr werden. Und ein bisschen muss man wahrscheinlich auch eben, also ich glaube, man muss auch wissen, dass Chaos, dass das ein permanenter Kampf ist, dass es nie aufhören wird.
Ja, ein Balanceakt, ja.
Genau. Man darf nicht damit rechnen, sagen, scheiße, es ist immer so ein Chaos im Haus, ich möchte, dass das einmal aufkommt, ist und für immer so bleibt, weil das ist es nie.
Das ist nie, nein, nein. Aber es ist ein Hexenkessel. Insofern ist es so, um mich auf spezifische Arbeit zu konzentrieren, wäre es interessant, dass mein Kopf frei ist.
Genau, ja.
Der ist dann frei, wenn Ordnung herrscht.
Auch da, ja, klar, natürlich. Das ist der Teufelskreis.
Und dann ist es aber so, mein Kopf ist nicht frei, weil so viel andere Arbeit davor ist. Und die gehört vorher erledigt und dann mache ich das vielleicht auch. Aber dann ist keine Zeit oder keine Lust mehr da, um die spezifische, fokussierte Arbeit, die ich eigentlich machen wollte, zu machen.
Ja. Ja, ist eine Chance.
Ist eine Chance, ja.
Ist ein ewiger Kampf.
Ja.
Das ist Yin und Yang.
Mhm.
Chaos and Order.
Ja.
Muss man immer ausbalancieren.
Richtig, ja.
Und das ist, glaube ich, da überhaupt, also in allen Dingen, das kann man umlegen auf alle Lebensthemen, glaube ich.
Ja.
Das ist die ewige Schwierigkeit. Rechts, links, oben, unten, Chaos, Ordnung.
Ja.
Wo ist die Mitte? Ja, wenn wir jetzt nicht lösen, aber...
Nein, bestimmt nicht, ja.
Also ich muss noch sagen, ich muss noch reflektieren, wie du auf mich gewirkt hast, wie du es erzählt hast.
Mhm.
Das ist ein bisschen schwierig, weil du hast mir das ja schon so oft erzählt.
Shit.
Das heißt, wahrscheinlich schwingt in meiner Reflexion mit, dass ich die Geschichte, dass ich das schon kenne.
Ja.
Aber ich glaube... Ich merke, wenn du von dem erzählst, von dem Chaos, das herrscht und was das in dir verursacht, für einen Stress, dann merke ich, dass das schon ein bisschen ein leidiges Thema ist. Dass das echt ein bisschen ein längerwieriger Kampf und Krampf auch schon ist.
Ja.
Wo ich oft auch den Eindruck habe, das ist eine Unterstellung, aber ich sag's einmal, wo ich mir oft den Eindruck habe, dass du schon fast ein bisschen knapp davor bist, zu denken, das wird eh nichts. Das kriegen wir eh nicht mehr im Griff.
Ja, ja.
Und da glaube ich ganz fest, da bin ich fest, nur zu sagen, das stimmt nicht.
Mhm. Es war interessant, als mein Bruder zu Besuch war, der Arne, zu Besuch war mit seiner Familie und die auch gerade quasi in Deutschland Haus erworben haben. Und ich kurz, wir haben nicht viel Zeit gehabt beim Durchgehen, meine Frau war es eh nicht so recht, weil komischerweise Chaos geherrscht hat, so erzählt habe, was wir schon gemacht haben und schau, da haben wir, da ist der Boden und da ist ein Fenster und da und das haben wir noch vor und hier haben wir das und schau, da liegt noch eine Lampe, die gehört noch montiert, aber da bin ich jetzt, ich hab, das ist ein Dübel, Schrauben und du bist schon fertig, so auf der, aber ich bin, es ist einfach noch nicht passiert und es war mehr gegangen und ich hätte wahrscheinlich kurz die Zeit gehabt, das sicher zu machen,
ja.
Brauchen wir nicht diskutieren und so weiter und mein Bruder hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ihr habt in einem halben Jahr wahrscheinlich das gemacht, für was manche Leute ein Jahr brauchen.
Das ist natürlich eine super Beobachtung, das darf man auch nicht vergessen. Ich habe
das
schon,
das geht erste
wahnsinnig
Mal,
viel weiter. Ja?
Das ist das erste Mal, dass ich das gehört habe.
Ja,
das
stimmt.
So auf der Erde gesagt, das ist über ein Jahr Arbeit, was ist da jetzt schon alles gemacht habt.
Ja.
So auf stimmt. Für ein normal.
Es passiert eh wahnsinnig viel.
Ja.
Man neigt dann oft, wenn man drin ist, dass man das übersieht, dass eh so viel
genau,
schon passiert ist. Das darf man auch nicht übersehen.
Es war so interessant, weil er gesagt hat, du arbeitest ja 40 Stunden oder mehr am Tag, oder? So auf der Art.
Ja.
Oder mein, ja, in der Woche, ich mach's am Tag. Nein, aber in der na, und er hat gesagt, und das halt quasi machbar ist, um das ist gegangen,
ja.
So auf der Art, so unverständlich für ihn. Wie gesagt, man braucht ein Jahr oder viel Geld und viel Handwerker, die man so bezahlt, so auf der Art, und das haben wir nicht. Und er hat gesagt, so, in dieser Situation haben wir das im halben Jahr gemacht, was eigentlich ein Jahr für einen Normalsterblichen sein sollte.
Das stimmt. Und was man auch nicht vergessen darf ist, siehst du, das war jetzt eine komplette Fehleinschätzung von mir, glaube ich, weil dadurch, dass ich das so oft höre oder dass wir öfter darüber reden, merke ich auch, oder sollte eigentlich auch merken, habe ich scheinbar nicht, dass es die trotzdem laufend beschäftigt, dass es immer ein Thema bleibt. Das heißt, ihr arbeitet auch immer dran. Das ist auch sehr beachtenswert wieder. Weil man könnte auch sagen, lass mal den Scheißdreck so liegen und in 15 Jahren schaut es immer noch so aus.
Ja.
Und mir steht schon bis da und ich habe keinen Bock mehr auf nichts. Mhm. Ich hasse alles.
Mhm.
Ich schaue nur mehr, dass ich von der Arbeit ins Wirtshaus komme und mich ansaufen kann, dass ich mir den Scheißdreck nicht anschauen muss.
Ja.
Wie es auch viele machen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, die schlechteste Art und Weise, damit
umzugehen. Ja. Und sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen.
Ja. Solange man sich damit auseinandersetzt, solange man sich darüber ärgern kann, heißt es auch, dass man Potenzial hat, was zu machen.
Sehr wahrscheinlich.
Oder heißt es sogar, dass man was tut.
Ja.
Weil schon, wenn man sich ärgert, passiert was. Ne?
Ja.
Ja, das waren die 36 Fragen zu verlieben. Scheiß mal drauf.
Das ist richtig, ja. Ich glaube, wir sind auf Sachen selber draufgekommen. So.
Auf jeden Fall.
Die uns jetzt gar nicht so bewusst waren.
Also, 36 Fragen zum Verlieben. Kann jeder googeln und selber probieren, wenn man Lust hat. Ich finde es gar nicht so uninteressant. Also, wenn man das einmal Bock hat, sich neu mit seinem Partner auseinanderzusetzen und nicht weiß, über was man reden soll, dann macht es doch das.
Das wurde übrigens vorgeschlagen von der Präsidentin unseres Fanclubs.
Ach so.
Die einfach heute nicht gekommen ist. Die dümmsten Ausreden schon wieder verwendet.
Ja, wirklich.
Das
sind Gurken.
Ja. Ja, trotzdem danke dafür.
Ja, danke. Ja, belassen wir es dabei.
Mhm.
Schaut euch das selber an, wenn ihr Lust habt. Viel Spaß. Schreibt uns, ob euch das Spaß gemacht hat oder nicht.
Ja, wenn ihr auch Ideen habt oder irgendwas Fragen an uns habt, die wir behandeln sollen oder unseren dummen Senf dazugeben sollen, bitte
genau. Schreibt
uns.
servus@lagerfeuer.at. Bis dann. Vierte Toni, ich liebe dich.
Ich liebe dich auch. Vierte Mani.
Vierte euch.